Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio.
Hi.
Und unser heutiger Gast, Philipp Forstner. Hallo.
Ja, hi, moin.
Philipp, auch auf Social Media bekannt als der Draft Nerd, war schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Häufig, glaube ich, oder fast ausschließlich sogar bei diesen Draft Preview Folgen, weil Silvio und ich uns da sozusagen expertisemäßig immer was eher rausnehmen und wir dieses Format entwickelt haben, was wir auch heute sozusagen einmal durchspielen werden mit den Offense-Spielern. Wer sich jetzt fragt, wo ist die Defense-Folge? Einfach den Podcatcher öffnen, im Podcast-Feed von uns zwei Folgen zurückgehen und da findet ihr die Defense-Folge mit Luca vom Saturday Kickoff Podcast. Heute Philipp zu Gast, wir sprechen über die Offense und wieder haben wir es so gemacht. Silvio hat zwei Spieler mit, ich habe zwei Spieler mit, Philipp hat zwei Spieler mit. Und Silvio und ich erklären, warum wir diese Spieler, die wir mitgebracht haben, interessant finden. Philipp gibt uns die Einschätzung, wie wird das für die in der NFL laufen. Und Philipp hat dann noch zwei Überraschungsspieler mitgebracht, zu denen er uns erzählen wird, was er von ihnen hält. Wie auch immer, die Kriterien für Philipps Auswahl waren sozusagen nicht so klar definiert wie bei Silvio und mir. Okay, lange Erklärung, wahrscheinlich komplett unnötig an der Stelle, weil wir einfach direkt in die Action gehen. Silvio, du darfst starten. Wer ist dein erster Spieler, den du heute mitgebracht hast?
Ja, ich dachte, ich gehe so ein bisschen strategisch ran, weil immer wenn man einen Experten da hat, dann muss man mal die Fragen auch ansprechen, wo man einfach keine Antwort dafür hat. Und ich meine, wir sagen es immer, dass wenn es um den Draft geht, wir überhaupt keine Experten sind. Und eine Frage, die ich mir immer stelle, ist so diese Quarterback-Frage. Und wir haben es dieses Jahr auch besonders, dass es, ich würde mal sagen, oh, wobei, wenn ich es richtig verfolgt habe, mittlerweile sich herauskristallisiert, dass wahrscheinlich Bryce Young an 1 gehen sollte, dass zumindest die meisten Mock-Drafts ihn an 1 haben. Ein paar haben immer noch CJ Stroud zum Beispiel. Und dabei finde ich jedoch die Personalie Bryce Young sehr interessant und habe ihn deshalb gewählt. Und ich finde, es gibt immer so ein bisschen diese Diskussion, beim Combine wird dann immer über die Hände geredet und so, aber dieses Jahr ist es irgendwie bei Bryce Young vor allem mit dem Gewicht die große Frage. Also ich glaube, jeder, der schon mal College Football geschaut hat, hat Alabama geschaut, dieses Jahr, und weiß, dass Bryce Young ein fantastischer Spieler ist. Jetzt, die Statistik, die ich gelesen habe, war, dass kein Quarterback, der in der ersten Runde gedraftet wurde, unter, ich glaube, 207 Pfund gewogen hat, und Bryce Young hat irgendwie 204 gewogen. Allgemein ein kleinerer Quarterback, auch schmaler, würde ich mal es so beschreiben. Und da wäre dann die Frage für mich, erstens, wie siehst du das, Bryce Young, der Nummer 1 Quarterback oder doch nicht? Und wie bewertet man so diese körperlichen, ich bezeichne es jetzt mal als Nachteile und du kannst gerne auch sagen, ob das vielleicht das falsche Wort ist, vielleicht auch, weil es so ein bisschen, ja, ich weiß nicht richtig, wie ich sagen soll, das Unbekannte ist, man hat es nicht so oft in der NFL, wie bewertet man das dann besonders auf dieses Stichwort Langlebigkeit, wie lang kann der Quarterback spielen?
Ja, also zunächst mal vielen Dank, dass du mich als Experten bezeichnest. Ja, gut, ich beschäftige mich ja auch tatsächlich sehr intensiv mit dem Draft und bin tatsächlich auch immer froh, wenn ich so eingeladen werde und wir zwar auf Augenhöhe miteinander sprechen, weil ihr beiden seid einfach großartige College-Nerds, sag ich mal, um bei dem Begriff zu bleiben. Und da haben wir uns ja auch schon mal zusammen an den runden Tisch versammelt und durften da auch mal ein bisschen bei dem Bierchen fachsimpeln. Hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und braucht auch eine Wiederholung auf jeden Fall.
So. Das würde ich so unterschreiben.
Das auf jeden Fall schon mal vorweg. Und dann zu Bryce Young. Also zum einen ist erstmal so, CJ Stroud und Bryce Young sind so meine 1A und 1B. Also ich tue mich da wirklich schwer mit, da den besseren Quarterback auszumachen, weil sie weil sie beide sehr unterschiedlich sind einfach. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht, dass der eine mehr läuft, sondern ne, es sind ja beides eher Pocket-Passer, würde ich doch so unterm Strich sagen. Nur wer seine Highlights halt sieht, hat irgendwie das Gefühl, Bryce Young wäre ein Dual-Threat-Quarterback. Aber ich glaube, ihr beide habt ja auch viel von Alabama einfach während der Saison gesehen. Das ist schon jemand, der eher aus der Pocket heraus ja sein Spiel aufzieht und wenn Scrambling, dann auch eher mal, dass er sich schnell durch die Pocket bewegt und eher mal zur Seite abdriftet, als dass er jetzt wirklich direkt bei Design Plays irgendwie den Weg nach vorne sucht. Ne? Young ist der Spieler, der, ich sag mal, nach dem Snap hast du das Gefühl, dass sich das so für ihn in Zeitlupe bewegt alles. Ne? Der ist einfach mit seinem Prozessor, ne? Die Gamer, die jetzt zuhören, die kennen das. Ne? Man braucht halt einen schnellen Prozessor, wenn man zocken will. Und der scheint einfach wahnsinnig schnell zu sein bei ihm, sodass das Spiel für ihn eben langsamer abläuft, weil er findet einfach Lösungen, er ist sehr kreativ, er ist in der Lage, Plays zu machen, die andere Quarterbacks so nicht machen. Und was ich vor allem bemerkenswert finde, ist, es gibt, glaube ich, keinen Quarterback, der mit so viel Selbstvertrauen und auch so sauber in der Pocket heraufklettert bereits, in den Druck hineinklettert, statt einfach nach hinten den Weg zu wählen quasi, wie wir das teilweise in der National Football League ja sogar noch von Größen wie Pat Mahomes sehen. Ne, da sage ich halt, da können sich nicht nur die Rookies in diesem Draft eine Scheibe von abschneiden, sondern tatsächlich auch einige Starter in der National Football League. Ne? Das macht ihn einfach aus. Und Stroud ist halt derjenige, der sehr spielintelligent ist und sehr, sehr viel vor dem Snap einfach an Plays arbeitet. Ne? Das ist so sein großer Schlüssel. Beide quasi sehr schlaue Quarterbacks, die einen guten Arm haben, die ordentliche Beine haben. Ja, und vor allem eben mit dem, was sie zwischen den Ohren haben, Football spielen. Und das macht sie, glaube ich, auch zu so interessanten Quarterback-Prospects. Ich habe Stroud immer ein bisschen mehr zu den Panthers gehabt, weil ich sage, dass das Staff, was halt da ist, so passt. Wenn man bedenkt, Jim Caldwell als Senior Assistant, der dann noch irgendwo mit Peyton Manning und Matthew Stafford früher gearbeitet hat. Josh McCown, der ein ähnlicher Quarterback wie CJ Stroud ist. Frank Reich, der solche Quarterbacks bevorzugt, ne? Noch nie irgendwie ja, ein Händchen für kleinere Quarterbacks gehabt, ne? Eher so ab 6-3 fangen die bei ihm eigentlich erst an, ne? So. Deswegen deutete für mich einfach alles viel auf Stroud hin und ich weiß nicht, wie viel Smokescreen das jetzt auch für Bryce Young ist. Aber ich kann auf jeden Fall auch viele, viele Argumente dafür finden, warum Bryce Young der erste Quarterback im Draft sein sollte. Jetzt kommen wir zu deinem Thema Größe oder vielmehr das Gewicht. Ne? Und das ist tatsächlich so eine Sache. Also ich habe damals bei Kyler Murray oder so gesagt, so ey, diese Größe mit, er kann nicht über die Offensive Line gucken. So, das ist halt, das ist in dem Sinne Quatsch, weil irgendwie jeder Quarterback, ein Offensive Tackle ist in der Regel 6'4" bis 7" und hat ja auch noch einen Helm auf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Quarterback selbst bei 6'6" da einfach oben drüber herguckt, die ist gar nicht mal groß. Also du musst eh immer gucken, dass du dazwischen durchschaust. Aber dieses Skinny, dieses sehr leichte und wenn Bryce Young mit 93 Kilo gewogen wird beim Combine, da musst du eigentlich sogar noch mit rechnen, dass er da noch 2 Liter Wasser vorher getrunken hat, ne? Dass es eher sogar noch weniger ist. Das ist so das Ding, glaube ich. Und dann kommt hinzu, ich meine, ihr könnt euch, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, das wisst ihr vielleicht besser, aber er hat sich doch an seiner Schulter verletzt, als er gescrambled ist, als er auf die Seite geknallt ist, ne? So, das ist halt was so, ja, das kann man schon zurückführen auf seine fehlende Körpermasse, wo körperlichere Quarterbacks vielleicht einfach aufstehen, sich den Mund abputzen und weiterspielen, ne? Und er war halt ein paar Wochen draußen. Und das ist etwas, was mich bei einem Investment in einen First-Overall-Quarterback, für den ich hochgetradet habe, für den ich viele Zukunftspick investiert habe, ist mir das Risiko dann vielleicht doch ein klein bisschen zu groß gegenüber einem CJ Stroud, der auf jeden Fall die Physis mitbringt, um auch Quarterback zu spielen, weil ein bisschen was kassieren müssen die Jungs halt. Das nützt nichts. Ne? Und Bryce Young, also es gibt Receiver, die sind schwerer als er bei seiner Körpergröße, ne? Und das ist nicht viel.
Ja, also das war auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt. Also das Hat jetzt auf jeden Fall sehr viel Sinn für mich gemacht. Ich glaube, das Spiel war gegen Arkansas, so Third Down, und das war auch, niemand hat es richtig kapiert, dass er überhaupt verletzt war, und dann auf einmal war er raus. Das müsste das sein. Vielleicht noch eine Frage. Die Player-Comparison sind ja so sowieso immer schwierig. Was ich da gelesen habe, war jetzt Drew Brees. Hat das nur was mit dem Körpermaßen zu tun und ähnliche Größe und einfach kleinerer Quarterback? Oder, weil ich meine, Kyler Murray zum Beispiel, wie du gesagt hast, Bryce Young ist viel mehr ein Pocket-Passer als ein Kyler Murray, so wie ich es in Erinnerung habe. Was würdest du da treffen?
Boah, da stellst du eine Frage. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären. Also das Ding ist halt, er kommt über einen sehr schnellen Prozessor und da würde ich auf jeden Fall von Kyler Murray Abstand nehmen. Hatte Drew Brees, hat der, ja, das war schon so ein Quick Passer, ne, wenn man so will. Also aber auch der war ja noch mal eine ganze Ecke schwerer. Also wenn es darum geht, dann vielleicht eher in so eine Richtung oder wenn wir ganz von Körpermaßen weggehen und wirklich von dieser Kreativität und von der Schnelligkeit der Spielverarbeitung gehen, dann, das ist natürlich ein Vergleich, den wir jetzt auf College-Level machen. Also ich finde nicht, dass wir Bryce Young damit einen Gefallen tun, wenn wir sagen, er ist jetzt in Jahr 1 auf dem Level von Pat Mahomes. Aber ich glaube, wenn wir momentan von einem Quarterback reden, der über Kreativität und schneller Spielverarbeitung her das Spiel aufzieht, dann ist Pat Mahomes wahrscheinlich der Quarterback, der mir als erstes in der NFL einfällt.
Philipp, ich muss hier noch mal kurz einhaken.
Ja.
Immo, Silvio und ich sind eigentlich, auch wenn wir manchmal Quatsch labern in diesem Podcast, sind wir eher so reasonable Person, deswegen muss man ab und zu mal einhaken und hier einen Take verlangen, damit man irgendwie so ein bisschen mehr
Ja.
Entertainment Value kreiert sozusagen. Das wäre jetzt auch ganz transparent. Wenn wir auf die Draftplatzierung oder sozusagen am Ende, wo er dann gepickt wird, schauen, kannst du uns da irgendwas Headline-würdiges geben? Mal so gefragt.
Also du willst jetzt wissen, ob er an 1 geht oder nicht, oder?
Genau, oder geht er an 1, geht er vielleicht sogar an 27, weil dein Quarterback 2 dann irgendwie doch so weit runterfällt? Irgendwie irgendwas
Also
Spannendes.
das können wir festhalten. Bryce Young ist nach Pick 2 weg.
Okay.
Ja, das ist dann mein Take. Nach dem zweiten Pick ist er definitiv weg.
Gut. Okay, aber da habe ich tatsächlich, Robert, bevor ich an dich abgib, weil ich habe jetzt extra heute noch mal ein paar Mock-Drafts angeschaut und da waren auch paar Mal, dass die Texans an 2 keinen Quarterback nehmen. Hatte ich gesehen.
Das war aber
Aber sind es
derselbe
dann einfach.
Mock-Draft, in dem Bryce Young bereits an 1 weg war, wahrscheinlich, ne?
Ah, okay. Das kann sein, ja.
Also ich deute mal, wir wissen ja, wie Mock-Drafts bauen sich ja nicht nur durch Talent und wen finde ich besser auf, sondern auch so, was hat man in den Kreisen der National Football League gehört? Und ich meine, wenn du Bryce Young sehr lange innerhalb der Regular Season auf 1 hattest, wären die Houston Texans einfach wie die klare Nummer 1 im Draft aussahen. Und das ändert sich plötzlich schlagartig, als die Texans diesen Touchdown im letzten Drive werfen. Und plötzlich reden alle, dass doch Stroud es sein könnte oder Richardson oder, ne, dann deutet für mich viel darauf hin, dass die Texans auf jeden Fall Bryce Young als Quarterback favorisieren. Vielleicht allerdings so sehr, dass sie keinen Quarterback nehmen, wenn der an 1 wirklich von den Panthers genommen wird.
Okay, sehr, sehr gut. Wo wir jetzt schon einmal einen weiteren Quarterback erwähnt haben, machen wir direkt auf diesem Level weiter mit meinem Spieler, den ich mir ausgesucht habe. Ich bin bei beiden Picks, werden wir dann nachher sehen, sehr als SEC-Homer geblieben. Dem ersten sozusagen auch sehr treu, dem Team Anthony Richardson. Einen Quarterback, der mir am College unterm Strich gut gefallen
Warst
hat.
du nicht der einzige Mensch, der durch Dublin mit dem Gators-Trikot gelaufen ist?
Jawohl.
Jawohl.
Loud and proud und auch der einzige Mensch im Gators-Trikot, der im Stadion eine Cup Snake konstruiert hat.
Ja, stimmt.
Das ist eigentlich das Achievement, auf dem ich noch stolzer bin. Anthony Richardson, meine Sache ist halt die, ich glaube, als Gator-Fan hat man sich da halt so hohe Hoffnungen gemacht, die dann am Ende enttäuscht wurden. Ob das jetzt sozusagen nur sein Fehler ist, bleibt mal dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich nie der Fehler eines Spielers.
Aber nichtsdestotrotz gab es sozusagen Situationen, wo man sich an den Kopf fassen musste und sagen, was macht der Mann da gerade? Und dann, dieser Mann ist eventuell Tim Tebow in der Art, wie er sich sozusagen godlike für die Gators aufopfert und spielt und was er da auf dem Feld kreieren kann. Am Ende letztes Jahr 17 Touchdowns, 9 Interceptions, war wie gesagt ein maues Jahr für das Team Florida. Wie mau ist Anthony Richardson als Draft Prospect oder ist er gar nicht mau?
Ich könnte ja eigentlich mal direkt eine Gegenfrage stellen an dich. Du hast ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen was von den Spring Games mitgekriegt. Wie sehr wünschst du dir, dass Anthony Richardson noch ein Jahr länger am College geblieben wäre?
Sehr,
Ja.
sehr. Alles, was man so gesehen hat und alles, was man so liest, lässt mich, naja, lässt mich zweifeln an meinem, naja, ich weiß nicht, an meiner mentalen Stärke, mir nochmal so eine Saison oder schlechter anzuschauen dieses Jahr.
Ja, und mir geht es ja sogar so, obwohl ich kein Gators-Fan bin und mich frage, hey, der Junge ist 21 Jahre alt, noch nicht mal, Entschuldigung, der wird 21, ne? Im Mai noch. Warum wirfst du bis zu deinem letzten Jahr 64 Mal den Ball, obwohl du ständig das Feld siehst und entscheidest dich nach einem Jahr unter deinem neuen Coach, wo du erstmal ein neues System lernst und was sich ja wirklich verändert hat. Florida spielt anderen Football jetzt. Warum entscheidest du dich jetzt in die NFL zu gehen? Was bewegt dich dazu? Ja, es ist jetzt so, er ist dabei und macht jetzt natürlich aber auch über den Draft-Prozess, macht davon sich hören und was ich da, glaube ich, als erstes einhaken möchte, ist so, viele haben so gesagt, so, ja, seit dem Combine steigt Richardson ja die Boards hinauf, ne, da hat er von sich reden gemacht, ne, und ich meine, viele Außenstehende denken, das lag letztendlich daran, weil er ja so athletisch, so krass getestet hat, ne, so. Aber wenn ich das aus der Scouting-Perspektive sehe, dann sehe ich beim Combine Richardson und denke mir erstmal, na gut, mich hat nichts hier überrascht. Also jeder hat, glaube ich, erwartet, der Richardson am College spielen sehen hat, dass der einen verdammt krassen Combine haben wird. Wenn der also jetzt den Combine so richtig gerockt hat, laut Ansicht der Scouts, da muss ja vor allem hinter den Kulissen auch sehr viel Positives passiert sein. Und das ist etwas, was ich Richardson jetzt, ohne ihn kennengelernt zu haben und ohne da wirklich jetzt den genauen Draht zu haben, was ich ihm nicht absprechen möchte. Also ich möchte es ihm. Ich möchte jetzt keinen Zettel hier unterschreiben, dass Richardson durch seinen besonderen Charakter und so da einfach aufgefallen ist und dass das sich beim Combine herausgestellt hat, dass man mit Richardson ganz, ganz viel arbeiten kann und ganz, ganz tolle Sachen zukünftig machen kann. Aber zumindest muss er einige Teams davon überzeugt haben, dass das der Fall ist und vor allem Teams, die weiter vorne dran sind. Müssen ja nicht alle sein. Und das ist, glaube ich, auch, was die Bewertung von Richardson betrifft. Ich würde behaupten, wir haben von Runde 1 bis 5 bei seiner Bewertung alles dabei, bei 32 Teams. Also wir haben Teams dabei, die würden den mit der Kneifzange nicht anfassen. So, egal wie hoch die athletischen Werte sind und wie krass das jetzt gerade alles klingt, aber das sind nicht die Teams, die vorne dabei sind. Also es müssen dort einige dabei sein, die den richtig, richtig hypen, die den richtig gut finden und mit dem was machen wollen. Und dann bist du natürlich ein legitimer Top 5, Top 10 Pick, was du dann zum Schluss halt bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da vielleicht auch so eine kleine Schissbüchse. Ich würde mir die Finger da auch nicht dran verbrennen. Also gut, ich bin vielleicht auch deshalb nie in meinem Leben werde ich irgendwie GM eines NFL-Teams, weil ich einfach den Schneid auch dafür nicht hätte, solche Entscheidungen zu treffen, die auf diesem Level einfach getroffen werden. Also ist ja Wahnsinn, womit die zu tun haben. Aber ich hätte den Schneid auf jeden Fall nicht dafür. Also das sage ich ganz klar. Anthony Richardson ist eine sehr riskante Prognose. Und ja, was du von ihm kriegst, sind momentan nur Höhepunkte. Ne? Also es ist halt wirklich, du kannst nicht sagen, dass er das irgendwann mal in der NFL stabil machen. Und ich sag mal, krasser Arm. Am Ende hat CJ Stroud beim Combine den einen Ball sogar noch tiefer geworfen, als die beiden sich da so ein bisschen gebettelt haben. Also das kann man jetzt auch groß darstellen, wie ist es tatsächlich gewesen, ne?
Ja gut, hat CJ Stroud den Ball gegen das Dach der Trainingsfacility geworfen. Das ist ja eigentlich die wichtige Frage an der Stelle.
Ich glaube, da haben sich alle drin gebettelt. Ich glaube, das wollten sie alle während ihres Pro Days machen. Ne? Das war, glaube ich, irgendeiner fing damit an und dann haben alle Quarterbacks, die vorne dabei sind, das nachgemacht.
Ich glaube, Levis von Kentucky hat als erste angefangen, hat sozusagen den Trend gesetzt.
Aber ich glaube, das haben sie alle geschafft, durch die Bank.
Okay. Na gut.
Wobei ich nicht weiß, ob Bryce Young überhaupt eine Halle hat, weil in Alabama bin ich mir gar nicht so sicher, ob der überhaupt Indoor trainiert hat oder ob die nicht von Anfang an draußen waren.
Das ist für mich eigentlich ein automatic win. Wenn man als Team einfach sagt, wir verzichten komplett auf Indoor-Facilities, ist für mich eine Kampfansage. Finde ich sehr stark.
USC hatte das Problem ja jetzt, dass die quasi den 40-Yard-Dash von Jordan Addison und Co. mussten sie ja draußen machen und das war quasi Platzregen. Also der ganze Platz stand da unter Wasser, weil die Trainingshalle, die sie haben, halt keine 40 Meter Sprintstrecke hergegeben hätte. Also die haben quasi nur so ein halbes Feld Halle, mit dem die was machen können. Weil es regnet ja nie in Südkalifornien.
Und wenn, ich finde das sowieso, genau, ja, gut. Ich bin, mein Hass gegen Indoor-Stadien verzieht sich mittlerweile sozusagen auf alles, was innerhalb einer Halle stattfindet und footballbezogen ist. Aber ja, vielleicht sollte man sozusagen drüber nachdenken. Weil ich glaube auch NFL-Scouts können Football-Guys einschätzen und sehen, wenn es hier Platz regnet und der trotzdem einen 40 läuft, schon die Tatsache, dass er das macht, ist schon eine Ansage.
Also ich kann okay. Auf jeden Fall, sag ich mal, zu Richardson kann ich noch ein, zwei Sachen sagen. Ich habe letztens in meinem Podcast bei mir, für den darf ich ja auch noch kurz Werbung machen, die Stars von morgen bei Football Quark. Bei Football Quark habe ich mit Jo Ulrich, ehemaliger Nationalmannschafts-Quarterback und Quarterbacks-Coach, mit dem habe ich darüber gesprochen, über die einzelnen Quarterbacks und was so ihre Baustellen sind und wie man daran arbeiten muss. Ne? Und ich bin letztendlich, konnte ich seiner Expertise folgen, als er sagte, so Richardson, so, du musst dir jetzt auch, du darfst jetzt nicht dir alle Baustellen gleichzeitig vornehmen. Ne? Also du musst bei Richardson halt jetzt wirklich gucken, so, was ist so das Erste, was sitzen muss. Und das ist vielleicht das Thema Genauigkeit, Mechaniken. Wie bewege ich mich in der Pocket, ne? Dass ich dafür einfach jetzt ein besseres Gefühl kriege und das dann eben mit zusätzlichen Runplays eben als Strategie, dass ich mal ausbrechen kann, muss ich das verknüpfen. Dann kann ich mit ihm halt relativ früh was machen auf dem Feld, weil letztendlich bleibt es auch dabei, wir reden immer davon, Quarterbacks sollen sitzen und lernen, ne? Aber was lernen sie letztendlich, wenn sie zweiter Quarterback in dem Team sind, wo der erste Quarterback mit ihnen nicht arbeiten will und wo sie einfach Spielpraxis brauchen, weil das ist doch klar, was Richardson allen voran fehlt, ist doch die Spielpraxis als Quarterback. Also, ne, das meiste, was er lernen muss, wird er vor allem auch darüber lernen, dass er in den Wettbewerb geht und dieses Tempo hat, was ihm im Training dann so wahrscheinlich nicht begegnen wird. Also spätestens nach einem Jahr muss der spielen, egal wo der jetzt landet. Und dann musst du halt gucken, wie kriege ich den jetzt startbereit, ohne dass ich jetzt sage, ich arbeite jetzt an all seinen Baustellen schon direkt, weil das ist ja mannigfaltig. Also es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, die du mit Richardson erstmal bearbeiten musst, ehe du ihn eigentlich als konstanten Quarterback sehen kannst. Ne?
Auch da gibt es für dich irgendein Team, was sich gerade irgendwie dafür prädestiniert, so einen Quarterback irgendwie auszubilden, über ein Jahr an einzelnen Baustellen nacheinander zu arbeiten und dann sozusagen nach einem Jahr eine Lücke hat, wo er dann reinrutschen kann? Wenn wir nochmal auf Draft-Positionen schauen.
Ja, also ich sag ganz ehrlich, ich habe, es war auch im Podcast tatsächlich, haben wir drüber gesprochen und mir ist aufgefallen, dass die Las Vegas Raiders eigentlich eine ziemlich gute Situation gerade haben, wenn es darum geht, einen jungen Quarterback aufzubauen, weil A, Jimmy Garoppolo bereits gezeigt hat, dass er mit jungen Quarterbacks arbeitet, also der hat da keine Probleme mit, einen jungen Quarterback aufzubauen. Josh McDaniels hat gezeigt, dass er eigentlich immer für junge Quarterbacks ein System aufbauen kann, wo die sich am Anfang wohl drin fühlen. Also Mac Jones hatte seine beste Zeit dort. Jimmy Garoppolo hat so gut gespielt bei den Patriots, dass er am Ende ein Second-Round-Pick wert gewesen ist. Jacoby Brissett hat gut gespielt bei den Patriots, 3-4 Spiele. Ne, ich glaube, das kann der McDaniels ganz gut. dass er einem Richardson was geben kann, was an die Hand geben kann, wo der erstmal Selbstvertrauen tanken kann und so in seiner Komfortzone spielen kann. Auch wenn das jetzt für da noch nicht auf Sieg ist. Ja, und dann müssen die Raiders halt geduldig genug bleiben, damit sie halt in dieser Konstellation weiterarbeiten können, damit Richardson dort aufgebaut wird.
Alles klar. Also der Hot-Take ist dann Richardson zu den Raiders. Kurz zusammengefasst.
Wenn du mich so fragst, befürchte ich eher, dass noch ein Team vortradet, was mehr bietet als die Raiders. Dann nehme ich dann jetzt, wenn wir über Hot Takes reden, dann nehme ich die Tennessee Titans, die vorgehen im Draft und sich den Anthony Richardson nehmen.
Sehr gut. Jetzt, Philipp, darfst du deinen ersten Spieler vorstellen, erklären, warum du ihn ausgewählt hast. Wir haben ja, wie gesagt, dir nicht wirklich einen großen Rahmen gegeben, was deine Bewertungskriterien sein sollen. Und dann direkt auch den Hot-Take zu diesem Spieler abfeuern.
Den Hot-Take zu diesem Spieler abfeuern, ja. Ich beginne tatsächlich mit Right Tackle Darnell Wright von Tennessee. Ist ein Spieler, den ich über die komplette letzte Saison echt gefeiert habe, weil Darnell Wright ist ein Offensive Tackle, der die härteste Competition halt nicht gescheut hat. Also der spielt gegen Will Anderson und er spielt gegen den, als wenn er jede Woche gegen solche Kaliber spielt. BJ Ojulari genauso. Beides ja, ich meine, Will Anderson dann jetzt eben ganz vorne im Draft dabei. BJ Ojulari so, ja, Borderline, First Round, Second Round, irgendwo in dem Bereich werden wir ihn wahrscheinlich sehen. Also beides Top Pass Rusher, wenn man so will. Und was mir halt an Darnell Wright gefallen hat, war so diese Haltung so, na und? Mache ich jetzt einfach meinen Job. Und ich habe tatsächlich da, das war glaube ich noch vor dem Spiel gegen Alabama, habe ich gesagt, Darnell Wright für mich ein Tackle, der in der ersten Hälfte der ersten Runde, also spätestens halt eben komplett in Runde 1 gehen sollte, für mich der beste reine Wright-Tackle dieser Draftklasse. Und jetzt so in den letzten Wochen holen auch die Mock-Drafts auf, sagen wir mal so. Also Darnell Wright war ja jetzt im Januar nicht unbedingt der Name, den man als erstes genannt hat, wenn man von den drei besten Tackles dieses Jahrgangs spricht. Und jetzt fällt Darnell Wright aber eben ganz oft. Und mittlerweile kann man sich sogar, ja, ich muss jetzt mal aus Bears-Sicht sprechen und sagen, wir brauchen einen Right Tackle. Und wenn wir jetzt wirklich niemanden finden, mit dem wir von 9 noch ein paar Plätze zurücktraden können, dann interessiert es doch in 2 Jahren eigentlich auch niemand mehr, ob wir Darnell Wright an 9 oder 17 geholt haben, wenn der Junge einfach verdammt gut ist. Also Das ist so mein Thema. Klar, nehme ich den Second Rounder der Steelers gerne noch mit, falls da tatsächlich was dran ist und sie mit den Bears traden wollen. Aber wenn nicht, dann bist du mit Darnell Wright einfach verdammt gut auf der rechten Seite aufgestellt. Solange du eben einen Right Tackle brauchst.
Sehr, sehr gut. Silvio, dazu noch irgendeinen Kommentar? Oder willst du mit deinem zweiten Spieler fortfahren?
Nee, aber ich meine, ich bin ja auch Bears-Fan und das kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Ich bleibe tatsächlich auch in der O-Line und zwar, vielleicht davor noch, du hast gerade vorhin bei Anthony Richardson gesagt, dass du da nicht das Zeug hättest zum NFL-GM. Ich kann nicht mal beim Fußball-Manager oder bei dem Baseball-Äquivalent bei Out-of-the-Park-Baseball irgendwelche Entscheidungen treffen, weil ich zu viel Angst habe. Also ich fühle das auf jeden Fall. Okay, in der O-Line, wir sind hier richtige O-Line-Banausen. Also wir tun die O-Line immer viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ja, wir sind da richtige Diskriminierende, keine Ahnung, wie man es sagen soll. Ich weiß aber noch, dass wir letztes Jahr, als du bei uns warst, auch über O-Line geredet haben. Und ich glaube, die Frage, die ich habe, haben wir letztes Jahr auch schon gehabt. Aber ich finde, das ist eine ziemlich zentrale Frage. Und zwar habe ich als Spieler Peter Skoronski von Northwestern. Und warum ich ihn habe, ist, er wird generell immer als einer der Top 3, meistens an, was ich gesehen habe, meistens als zweiter O-Line-Draft-Pick gesehen. Für mich sieht er aus wie ein Left Tackle, hat bei Northwestern als Left Tackle gespielt. Übrigens Northwestern in den letzten, Rashawn Slater davor als Tackle, also ziemlich gut, was Northwestern da in den letzten 3 Jahren jetzt gemacht hat. Aber wenn ich mir so Sachen durchlese, dann wird er generell als Guard gesehen und das offizielle NFL-Draft-Profil hat ein Zitat von einem NFL-Executive, das ich einfach mal kurz vorlesen will. Und da heißt es von einem NFC-Team: He's a Pro Bowler at Guard, but just an average tackle if a team keeps him there. Warum?
Ja, also das erste klar zu Peter Skoronski. Wir waren ja in Dublin beim Spiel und er war, ich glaube, du musst, neben mir saß jemand, der jetzt selten bis gar kein College Football guckt und selbst dem ist dieser Spieler praktisch nach dem ersten Drive schon aufgefallen, weil Peter Skoronski ist einfach, ja, du hast in diesem Spiel gegen Nebraska gesehen, dass da einer ist, der verdammt gut Football spielen kann. Und das war Skoronski. Und ja, wa was ist diese Beschreibung? Er kann auf Garten ein All-Pro sein und auf Tackle eben nur durchschnittlich. Ne? Also die Begründung liegt ja eben an dieser Armlänge. Und das Erste ist erstmal, ja, auch NFL-Executives machen, was O-Line-Scouting angeht, sehr viel falsch. Also das sagen alle, die sich mit Offensive Line im Coaching beschäftigen. Und Duke Manyweather und Geoff Schwartz zum Beispiel voran mit ihrem Camp, was sie jedes Jahr machen, wo sie einmal eben die Rookies auf den Draft vorbereiten und sich dann aber auch mit den Starting O-Linern der National Football League treffen, um quasi Pläne zu schmieden, wie man denn nächstes Jahr die besten Pass-Rusher am besten besiegen kann. Also da machen die ja auch immer ein schönes Camp zusammen, wo die sich zusammensetzen. Also die haben halt wirklich Ahnung davon, ne? Und die sagen halt beide klar, und dem folge ich auch, Peter Skoronski kann auf Tackle blocken. Und das ist letztendlich das Entscheidende. Also es spielt ja unterm Strich keine Rolle, wie lang dein Arm ist. Du musst nur einen Weg finden, wie du das halt umgehst. Und du siehst halt durch seine, ja, durch seine Grip-Strength, sag ich mal, durch seine Art, wie er den Gegner packt, dass es halt nicht großartig ins Gewicht fällt, dass er zu kurze Arme hat. Jetzt kann man sagen, ähnlich wie bei Bryce Young, ja, aber es gibt keinen Spieler, der so kurze Arme hat und trotzdem halt ein gut, nee, Quatsch, es gibt keinen Offensive Tackle, der so kurze Arme hat, in der ersten Runde gedraftet wurde und ein guter Tackle gewesen ist. Es gibt letztendlich aber auch nur einen, und das ist Zach Martin, der überhaupt in der ersten Runde gedraftet wurde und der dann eben direkt auf Guard gewechselt ist. So. Also es gibt einfach auch gar keinen Maßstab dafür, um sowas zu sagen. Und wir haben die Diskussion jedes Jahr. Rashawn Slater zeigt gerade, das ist mir ganz egal, dass ich angeblich zu kurze Arme habe. Skoronski selber wurde auch vor 2 Wochen gefragt, so was er denn dazu sagt, dass über seine Armlänge debattiert wurde. Und er sagt selber, vor dem Combine wusste ich nicht mal, dass ich zu kurze Arme habe. Also mir war das halt nicht bewusst, weil die misst ja am College erstmal per se niemand, weil du da keinen Combine hast. Und mir war das überhaupt nicht klar, dass ich da irgendwie so unter so einen Durchschnitt falle, weil im Spiel ist mir selber das nie aufgefallen, dass die Greifer zu kurz sind. Also das spricht ja auch nochmal irgendwo gegen diese These. Und dann muss man natürlich aber als NFL-Team einfach auch abwägen, was ist denn letztendlich aber der Positional Value von einem Tackle und einem Guard? Also was ist mir denn wichtiger, dass ich einen ordentlichen Tackle habe oder dass ich einen All-Pro-Guard habe? Also selbst wenn Skoronski am Ende eben kein Hyper-Super-Tackle ist, was ich gar nicht mal ausschließen würde, dann wäre ein relativ früher Pick ja immer noch gerechtfertigt. Vielleicht kein Top-10-Pick. Aber dann reden wir wahrscheinlich immer noch so Ende erster Runde. Und jetzt gibt es Teams, die werden sich sagen, ganz ehrlich, für mich ist das ein Tackle, deswegen drafte ich den Top 10. Und wenn er am Ende kein Tackle ist, weil ich feststelle, dass das doch nicht funktioniert, dann, und da hat dieser Executive ja recht, dann habe ich immer noch einen All-Pro-Guard. Also, und es gibt Schlimmeres als mit einem mittleren First-Rounder oder einem rund um Platz 10 First-Rounder am Ende einen Guard für meine nächsten 12 Jahre gedraftet zu haben, der, und das kann man über Skoronski halt auch sagen, Er ist damals von der Highschool als bester Center landesweit rekrutiert worden. Also der ist ja nicht mal als Tackle nach Northwestern geholt worden. Hat das dann da gespielt, weil man ihn da besser gesehen hat. Aber das zeigt ja offensichtlich, dass Goronski nicht nur diesen Wechsel auf Guard machen kann, sondern dass er da ja früher weiter innen schon gespielt hat.
Alles klar, das war klasse, ja. Danke.
Da noch irgendwas zur Draft-Position, Philipp?
Ja, Skoronski wird ja auch immer mit den Bears in Verbindung gebracht, alleine weil die Northwestern auch sehr naheliegend ist. Dazu muss man sagen, Ryan Poles und Duke Manyweather, der das eben in seinem Camp gerade macht und auch mit Skoronski gearbeitet hat, ist ein ziemlich guter Kumpel von Ryan Poles, der selber auch Offensive Line gespielt hat früher. Ergo gibt es da natürlich viele Verbindungen, die andeuten, dass Goronski Top 10 geht.
Alles klar.
Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen, muss ich auch noch einwerfen. Können wir schlechtere Picks vorstellen.
Ja, ich sag so. Also klar, du kannst Wright auf der rechten Seite nehmen. Ne? Wir haben drüber geredet. Du kannst dann neuen Skoronski nehmen. Oder du hast eben vielleicht auch die Möglichkeit zurückzutraden. Das weißt du noch nicht. Ne? Aber du weißt eigentlich schon, wenn du mit Justin Fields jetzt was anfangen willst, dann musst du deinen ersten Pick jetzt nochmal in Premium-Verstärkung deiner Offensive Line setzen. Und das sollte das Credo sein. Und das zeigt ja gerade eben auch die Vorstellung dieser Gruppe mit Skoronski und Wright, über die wir jetzt beide geredet haben. Es gibt mehrere Optionen an verschiedenen Plätzen, an denen man dran ist, um diese Line zu verstärken. Und das ist an sich eine ganz gute Situation.
Nach dem phänomenalen Trade vom Nummer 1 Pick habe ich auf jeden Fall komplettes Vertrauen in Ryan Poles. Robert.
Ja, den du halt auch machen kannst, wenn du feststellst, wenn wir zurücktraden, kriegen wir Will Anderson sowieso nicht mehr. Und dann kannst du den Deal halt eben auch machen, weil du dann sagst, ey, am Ende ist es nicht mehr so entscheidend, ob ich Paris Johnson, ob ich Skoronski, ob ich Daniel Wright bekomme. Da kann ich an 9, an 11, vielleicht sogar an 17 zurückgehen. Ne? So kann man es ja tatsächlich dann auch sagen. Ne?
Von einem waschechten O-Liner zu einem, ich würde sagen, O-Liner bei Assoziation. Wir sprechen über Darnell Washington, Tight End von Georgia. Für mich relativ einfach zu erklären, warum ich diesen Mann interessant finde. Schauen wir jetzt auf die Stats. Sagt einem vielleicht erstmal noch nicht super viel aus. Das sind irgendwie letztes Jahr in 15 Spielen 450 Yards, 2 Receiving Touchdowns. Macht erstmal nicht viel her, sag ich mal, von der Statline. Wenn wir uns aber nochmal zurückerinnern, Georgia, National Champions, teilweise ich würde sagen, fast unfaire Art, wie man dort offensiven Football gespielt hat, weil man im Grunde man könnte vielleicht sogar das Argument machen, 3 Tackle-artige Menschen hat, die sich aber wie einen Receiver bewegen und receiverartige Ballfang-Skills haben. Was dir sozusagen insofern hilft, weil wenn man sich sozusagen mit Football auskennt, weiß man, dass man da sozusagen irgendwie so ein Megatron geschaffen hat, 2, und dann mit Eric Gilbert sozusagen eine dritte Option, der viel Potenzial hat, letztes Jahr nicht zum Durchbruch kam, und ist auch wieder transferred, wenn ich mich recht entsinne. Aber man hatte da auf jeden Fall 2 mit Brock Bowers und Daniel Washington. Und es ist für mich eine absurde Art, wie die da College Football gespielt haben, wie man mit sozusagen dieser Art von Receivern neue Dimensionen irgendwie aufmachen kann, wenn man solche Elite Tight Ends irgendwie hat. Die Sache ist die, glaube ich, bei mir in meinem Kopf ist es so gewesen, dass Daniel Washington irgendwann so ein bisschen zum Blocking Tight End gerutscht ist, weil Brock Bowers halt irgendwie nochmal höhere Qualitäten auf jedem Level hatte, was aber für mich nicht gegen Daniel Washington spricht, weil Brock Bowers halt einfach eine absolute Maschine ist, Daniel Washington aber vielleicht irgendwie nochmal ein leicht anderes Skillset hatte. Jetzt die Frage: Kann man dieses Skillset in der NFL gebrauchen? Wo wird Daniel Washington gehen? Wird er wieder mehr als Passing Tight End irgendwie oder Catching Tight End eingesetzt? Philipp?
Ich würde so weit gehen, dass das, was die Georgia Offense seit wie vielen Jahren jetzt spielt, also gerade eben auch mit diesen Tight End Sets, Das ist etwas, was sich auch einige NFL-Teams, glaube ich, genau angeguckt haben, weil da ist sehr viel, glaube ich, auch, ja, wir sagen eine Translatable, ne, was du so übersetzen kannst in die NFL, denn ein Team, was gerne viel Play-Action spielt, mit einem Tight End wie Daniel oder mit Tight Ends, die wie Daniel Washington sind, du kannst halt unglaublich gut verbergen, was du jetzt gerade vorhast, weil mit Daniel Washington an der Line hast du einen Spieler, der die Schnittstellen der Verteidigung halt so attackieren kann. Er ist jetzt nicht unbedingt der filigranste Roadrunner oder so, also es geht jetzt auch nicht darum, hier den nächsten Travis Kelce zu haben. Es geht darum, einfach zu wissen, okay, ich gehe nach vorne, ich gehe ein bisschen zur Seite, da, wo das nächste Loch ist, wo die Verteidigung quasi die Schnittstellen der Zonenverteidigung hat. Und da setze ich mich rein, weil mit meinem Körper bin ich dann auf jeden Fall erstmal eine Anspielstation, die den Ball sicher pflücken kann. Und da muss man mich ja auch erstmal zu Boden kriegen, wenn ich mich nach dem Catch gedreht kriege und in Richtung Endzone mich weiter nach vorne bewegen kann. Und gleichzeitig kann ich mit Daniel Washington laufen. Nicht nur laufen, ich kann mit ihm sogar als Leadblocker laufen. Also der kann ja wirklich dann auch vorweggehen, wenn du was mit ihm anfangen willst. Das ist etwas, was ja er und vielleicht solche Spielertypen, wenn du davon zwei in deinem Team hast, und das kann ja sogar auch auf Wide Receiver der Fall sein, solche variablen Spieler, wir haben das letztes Jahr bei den 49ers gesehen, was plötzlich passiert, wenn du Deebo Samuel und Christian McCaffrey zusammen im Team hast. Was willst du denn als Defense aufs Feld schicken? Laufen die jetzt? Geht einer von denen noch in die Slot oder sogar nach außen? Welchen Corner-Typen oder Nickelback-Typen stelle ich gegen den? Oder vielleicht doch lieber einen Linebacker, ne? Und das ist halt mit so Spielern wie Daniel Washington ganz schwierig auszumachen. Und ich glaube, das ist auch das, wo der Trend in dieser Liga hingeht, dass du versuchst einfach vor dem Snap so viel wie möglich zu verbergen und dir einen Vorteil zu verschaffen, weil die Defense nicht weiß, welches Personal sie aufstellen soll. Dort hat man sich über die Jahre angewöhnt, irgendwie ganz viele Spezialisten auszubilden. Ne? Es gibt ja sogar den Third Down Edge Rusher zum Beispiel, ne? Den man dann ganz gerne haben möchte in situativen Pass Rush Momenten. Und ich glaube, dass Offenses gerade dabei sind, das so ein bisschen den Defenses zu nehmen und zu sagen, hey, wenn ihr uns verteidigen wollt, müsst ihr genauso Allrounder gegen uns stellen, wie wir das zum Beispiel auf Tackle machen. Weil bei Tackle fragt ja keiner, da wechselst du ja für den Laufspielzug nicht den sehr guten Pass-Protector aus und stellst deinen besten Run-Blocker dann als Left-Tackle hin. Das kannst du ja nicht machen, während die Defense das halt macht. Und ja, du sagst halt jetzt mit solchen Spielern wie Daniel Washington, ja, dann macht euch mal Gedanken, ob ihr genug Spieler habt, die quasi so sind, dass ihr das, was wir als nächstes machen, verteidigen könnt.
In meinem Kopf ist Tight End nicht eine Position, wo man unbedingt in der ersten Runde zuschlägt. Wie ist das bei Daniel Washington?
Ja, ich glaube, dass auch das sich zum Stück weit wandelt, weil du ganz viele Teams hast, die mittlerweile mit 12 Personal spielen. Also dort halt ganz bewusst ihren Fokus auch darauf legen, mit zwei Tight End Sets und mehr in der National Football League zu spielen. Und dann kommt in diesem Jahr halt noch erschwerend hinzu, sag ich mal, dass auch unter der Wide Receiver Klasse halt nicht das Premium Talent ist, sodass du halt einfach auf Pass Catcher gehst in dem Moment, wenn du sagst, ich drafte Tight Ends. Ne? Es sind dann vielleicht einfach in dem Moment sogar die besseren Receiver, die ich im Draft kriegen kann in diesem Jahr, weil die Klasse halt keine klare Spitze mit 3, 4, 5 Leuten hat, wie wir das die letzten 2 Jahre gewohnt waren. Und das kann schon dafür sorgen, dass Daniel Washington am Ende in Runde 1 geht. Also ich habe von Dane Brugler kurz nach dem Combine seinen Mockdraft gesehen. Da hatte er 3 Tight Ends in Runde 1. Und ich sage ganz ehrlich, wenn 3 in Runde 1 gehen, dann wird Daniel Washington auch dazugehören.
Alles klar. Philipp, du mit deinem letzten Spieler, warum hast du ihn mitgebracht und wo wird er gehen?
Ja, ich habe mir ein bisschen schwer getan damit. Entscheide mich jetzt aber auch für einen Tight End, und zwar für Luke Schoonmaker von den Michigan Wolverines. Und das liegt daran, dass ich ihn, glaube ich, besser bewerte als der große Kreis. Also man hört ja über Schoonmaker jetzt nicht unbedingt, dass er in Runde 1 gedraftet wird, obwohl ich ihn denke ich, schon am Tag 2 auch in Runde 2 sehe. Schoonmaker hat, und das weiß nur Jim Harbaugh, fast nur als Blocker gespielt und bekam dann aber im letzten Jahr, helft mir kurz, sein Teamkollege hat sich verletzt und plötzlich musste Luke auch Bälle fangen. Da hat sich ein Tight End bei Michigan verletzt. All, glaube ich. Ich kann mir halt immer nur die Namen präge ich mir ein, wenn die für den Draft relevant werden, sonst werden das zu viele. So, der hat sich in Woche 3 verletzt, so. Und in Woche 4 hatte Luke Schoonmaker plötzlich 7 Receptions, in Woche 5 4 Receptions, in Woche 6 9 Receptions. Und das ging dann so weiter. Und er war gut als Receiver. Und jetzt steht halt drin, wenn du dir seine Beschreibung halt ansiehst, ja, Luke Schoonmaker wurde als Receiver halt nie eingesetzt, weil der in seinem vorletzten Jahr 17 Reception hatte und in seinem letzten Jahr halt 35. So, das ist natürlich auch nicht viel. Aber komischerweise in dem Moment, wo er das Nummer 1 oder der Nummer 1 Tight End auch fürs Receiving Game auf dem Platz gewesen ist, hat er das plötzlich auch geliefert. Also 5 bis 9 Receptions pro Spiel, das ist eine sehr, sehr gute Tight End Produktion. Und auch gegen Teams wie Iowa Hawkeyes, die wissen, wie man Tight Ends verteidigt. Also weil die das halt quasi 5-mal die Woche im Training machen. Daher würde ich sagen, Luke Schoonmaker kommt da gerade schlecht weg mit dem, wie man ihn eingesetzt hat. Und ich glaube, er könnte als Receiver, könnte er einige überraschen, zumal er halt sowieso ein verdammt guter Blocker ist. Also das steht ja sowieso fest. Und ich denke, dass er ein größeres Receiving Upside hat, als viele ihm momentan zuschreiben möchten.
Das ist stark. Auch da irgendeine Prediction, wo er landen wird?
Boah, wie gesagt, das ist halt wirklich mein Problem, dass ich ihn höher sehe als der Konsens und da halt nicht sagen kann, also ich würde ihn in Runde 2 nehmen, aber ich sehe gerade, also das ist halt das, was ich die ganze Zeit lese und mitbekomme und denke, okay, ich weiß nicht, ob es Teams gibt, die das so sehen wie ich. Das ist ja eh erstmal vermessen, also aber zumindest, ich sag mal, wenn mir das auffällt, dass er nach dieser Verletzung plötzlich mehr Catches hatte und mehr Produktion hatte, würde ich mal behaupten, dem einen oder anderen Scout wird das in der NFL auch aufgefallen sein. Und dann, ja, sage ich jetzt halt einfach mal, 1, 2 Teams werden dabei sein, die sagen, ey, das ist uns ein Second-Rounder wert. Spätestens Anfang Runde 3. Aber das ist schon vorsichtig, das ist eigentlich kein Hot-Take mehr dann, ne?
Ja.
Dann sage ich Runde 2.
Sehr gut. Und wieder ein Gast auf einen Hot-Take festgenagelt. Sehr gut.
Muss. Okay. Nur.
Es war übrigens, sorry Robert, ja. Es war übrigens Eric All. Ich war mir nur nicht mehr mit dem Namen sicher. Der Eric ist dann jetzt zu Iowa getransfert.
Ach, Jahr. Sogar, ja.
Robert, du hast gelacht. Ich war wer zu Iowa transfert.
Haben die Hawkeyes wieder Offensive. Einen Teil. Ist doch schön.
Ja, zu blocken. Das Run-Game.
Manche Sachen werden nie alt. Tight Ends und Iowa. Okay. Philipp, erstmal schon mal vielen Dank, dass du für diesen Part da warst. Jetzt geschwinde Überleitung. Es hat sich was anderes noch in der, ich sag mal, Football-Medienwelt ergeben, in dem du jetzt maßgeblich drin verwoben bist. Die NFL-Rechte in Deutschland sind von ProSieben zu RTL gewechselt, was mit so einigem Umbruch jetzt irgendwie scheinbar zu tun hat, was auch das die Leute, es sind einige bekannte Gesichter wieder dabei, die dann diese Berichterstattung machen, aber unter anderem bist auch jetzt du dabei, Philipp. Vielleicht, bevor Silvio wir wechseln uns jetzt mal hier ab in diesem Format, würde ich direkt am Anfang machen, wie kam dieser Prozess, wo an dessen Ende du dann als Draft-Guy für RTL stehst, zusammen?
Ja, das war tatsächlich ganz cool. Ich habe über meine Arbeit für Touchdown 24 und dadurch, dass ich den Dominik Rosing, der den Podcast Quarterback Sneak macht, der arbeitet auch bei Focus, ja, wie das so ist, Netzwerken, Leute kennen, ne, so habe ich euch auch irgendwie kennengelernt und einfach mal miteinander schnacken und feststellen, man mag sich, man kommt gut miteinander aus. gerade wenn man so eine gemeinsame Leidenschaft hat. Und darüber habe ich unter anderem eben auch Jan Stecker kennengelernt. Und als es jetzt an die Vorbereitung zum Draft ging, ja, war halt wohl beim Sender relativ schnell klar, da müssen wir uns halt im Bereich redaktionell auch Leute dazu holen, die sich damit gut auskennen, die das wissen, wie das geht. Und da hat ja Jan meinen Namen in den Hut geworfen, sage ich mal, und sich dafür eingesetzt, dass ich da ganz gut hinpasse. Und ja, so bin ich jetzt quasi über seinen Beiwagen, sage ich mal, in den ich mich erstmal reingesetzt habe, bin ich da jetzt erstmal bei RTL gelandet. Und ja, jetzt lernt man über die verschiedenen Redaktionssitzungen und so ein bisschen was über das Konzept und über die anderen Menschen, die da sind, kennen. Und ja, stellt fest, ich sag mal, als erstes würde ich vielleicht sagen, auch wenn die Verpackung von außen ein bisschen darauf hindeutet, als wenn genauso aussieht wie vorher bei ProSieben, steckt in der Kiste doch ganz, ganz viel Neues und ganz, ganz viel anderes, als man vielleicht jetzt noch erwartet. Und da darf man, glaube ich, auch gespannt drauf sein.
Okay, das war auf jeden Fall ein guter Teaser. Marketing 101. Ich glaube, meine Frage wäre auf jeden Fall deine Rolle. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es keine Onscreen-Rolle oder ist es nur, also in Anführungszeichen nur, ich meine, es ist natürlich was ziemlich Großes und klasse für dich. Aber ist es erstmal zumindest dieses Jahr nur im Hintergrund oder hat man da in, ja, ich sag mal, in gesagt, dass es irgendwie in Zukunft auch eher was in Richtung Onscreen gehen könnte?
Also ich muss sagen, dass RTL da sehr seriös vorgeht und eben auch sagt, okay, ne, das ist ja schön, dass das Jan dich hier vorschlägt und so und man hat sich über Gespräche natürlich auch kennengelernt. Aber es ist ja so, dass mir momentan noch jegliche Kameraerfahrung fehlt und ich mich ja selber auch gar nicht dafür ins Spiel gebracht habe, um irgendwo TV-Experte oder sowas zu sein. Und da wäre ich auch erstmal vorsichtig, ob ich da wirklich, also mir fehlt da A, die Ausbildung für, B, vielleicht auch ein Stück weit das Prestige. Ich weiß, was ich kann, was ich auf jeden Fall mitbringe. Und es ist ja so, für so eine Sendung arbeiten sehr viele Menschen im Hintergrund, die jetzt auch namentlich ja alle gar nicht genannt werden. Also ne, ich bin ja jetzt auch nirgendwo von RTL mit vorgestellt worden, als jemand, der da was für den Draft vorbereitet, weil das sind, wir hatten heute eine Sitzung, da waren, glaube ich, 40 Leute dabei. Also, ne, die halt direkt an dieser, an so einer Sendung mitwirken und das sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die da im Hintergrund die Strippen ziehen. Also von dem her muss man das ja wirklich erstmal abwarten. Und RTL sagt klar, okay, man lernt sich jetzt über so eine Geschichte wie den Draft halt einfach mal kennen, wie so die Zusammenarbeit läuft. Und ja, ich sag mal, das ist ja ein Vorteil, den ich gegenüber anderen Bewerbern um redaktionelle Tätigkeit und sowas habe. Man kann mich halt in der Praxisphase kennenlernen. Wobei ich betonen muss, dass es keine Hospitation ist. Also ich bin dann schon fest dann da für die Veranstaltung gebucht. Aber was da noch mehr draus werden kann, ja, liegt sicherlich auch daran, wie gut ich mich da letztendlich schlage. Ne? Und ja, Seriosität ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort. Also darauf, wie gesagt, habe ich so den Eindruck, legt RTL gerade sehr viel Wert, was so die Präsentation der Namen, die Vorstellung, auch die Sendung, dass solche Inhalte gut vorbereitet werden. Also ich sage mal so, ich habe Draft-Veranstaltungen in den letzten Jahren auch mal ein bisschen verfolgt im deutschen Fernsehen. Und es ist halt so, und da braucht man auch gar nicht großartig jemanden kritisieren. Ich fange jetzt im Juni wieder an und bereite die nächste Draft-Klasse vor. So, und bin dann 10 Monate bin ich da drin, gucke viele College-Spiele. So, wenn Patrick Esume da den Draft macht, der nebenbei noch Commissioner von einer eigenen Football-Liga ist und National Football League-Spiele vorbereiten muss, die Moderation und so, dann und das hat ja nichts mit Fachwissen zu tun, weil ich sag mal, wenn ich mich mit Esume hinsetze und ein College-Tape gucke von Spielern, da würde ich glatt behaupten, dass der mehr sieht als ich. So, aber er hat gar nicht die Zeit, sich mit diesem ganzen Tape so auseinanderzusetzen. Und am Ende muss er dann in der Sendung sitzen. Und wir reden jetzt bei RTL von beiden, also von den ersten beiden Draft-Tagen. Wir reden also von über 100 Spielern, die am Ende, die du am Ende vorbereiten musst. Und ich glaube einfach, dass du das als Moderator oder TV-Experte einfach dann auch gar nicht liefern kannst, was da vielleicht von dir verlangt wird. Und ja, da sind wir halt beim Stichwort Seriosität, dass ein Sender dann eben entscheidet und sagt, wir haben zwar die Gesichter, aber wir müssen denen halt was mit an die Hand geben, damit sie gut durch so eine Sendung führen können, ne?
Okay, Robert, ich würde vielleicht gleich meine letzte Frage hinterher einwerfen. Würdest du also erwarten, ich meine, klar, du bist da jetzt mit dabei, das ist natürlich dann auch so ein bisschen schwieriger, das Ganze vielleicht objektiv zu betrachten. Aber ich habe den Draft über RAN NFL damals nie angeschaut. Ich habe immer irgendwie eine US-Übertragung angeschaut, ob das NFL Network war oder bei ESPN. Ich finde aber, ich hatte immer Kollegen, die es gleichzeitig, wir haben dann immer so Zoom zusammengeschaut und die fanden immer, dass es halt so dieser typische RAN-NFL ja, Stil war, dass es besonders an Leute gerichtet war, die vielleicht zum ersten Mal schauen, wo es so ein bisschen mehr, ich weiß nicht richtig, wie ich sagen soll, so ja, für Anfänger halt eben dargestellt wurde und so ein bisschen oberflächlich. Ist es da, wie ist da die Ausrichtung bei RTL? Kannst du da überhaupt irgendwas darüber sagen? Also, ich meine, allein, dass man dich geholt hat, ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal ein gutes Zeichen. Ist es mehr, also wird man so diese gleiche Schiene fahren oder kann man da irgendwie was anderes erwarten?
Also am Ende des Tages, und das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, ohne dass ich weiß, was inhaltlich genau vorbereitet ist für die Sendung, weil ich sitz letztendlich mit in der Regie und gebe Stichwörter, gebe kurze Takes zu den Spielern, die geholt wurden. Das ist das, was eben mein Job sein wird während der ganzen Geschichte und was da so an Einspielern oder so vorbereitet wird, das ist ja nicht mein Thema, sag ich mal, ne? Da kümmern sich ja weitere Leute drum und meine persönliche Meinung ist, dass es am Ende des Tages natürlich immer eine Unterhaltungssendung bleibt. Also du musst in Deutschland versuchen, dass der Markt für Football weiter wächst. Also du darfst dich nicht damit zufrieden geben, nur eine Menge an Football-Fans, die es mittlerweile in Deutschland gibt und die deutlich gewachsen ist in den letzten 10 Jahren. Du darfst dich nicht damit zufrieden geben, dass das jetzt ausreicht, denn das Potenzial ist halt noch so enorm viel größer. Das gehört auf jeden Fall unterm Strich mit dazu. Unterhaltung kann aber in verschiedenster Weise gestaltet werden und sicherlich ist auch eine Orientierung hin zu einer anderen Zielgruppe sinnvoll. So, und die hole ich vielleicht nicht mit dem Klamauk ab, den man in den letzten Jahren mal gesehen hat, sondern vielleicht eher mit einem Einspieler zur Hintergrundstory über Brian Brissy, um das jetzt einfach mal so zu sagen. Weil das ist dann Unterhaltung in dem Moment, die ich mitnehme, die mich durch so einen Abend führt. Das denke ich, dass das, also wenn man jetzt von Seriosität und solchen Dingen spricht, dass das eher dran sein wird bei so einer Berichterstattung. Also wir sind wahrscheinlich jetzt, so hoffe ich auch, näher an dem dran, was wir so von ESPN während so einem Draftabend sehen. Mit natürlich einer gewissen Hinführung. Also bei ESPN muss ich nicht mehr erklären, wie der Draft funktioniert. Das ist halt Grundvoraussetzung. Das muss ich halt bei einem deutschen Sender in Kauf nehmen. Das gehört halt dazu. Und das muss ich natürlich auch, ja, nett aufbauen, sage ich mal. Also das kann ich jetzt nicht ganz platt runter erzählen, wie die 31 Teams da dieses Jahr sind in Runde 1 dann nacheinander picken. Was auf jeden Fall ziemlich cool ist, dass sie halt mit einer Bühne direkt vor Ort sind. Also, dass die halt wirklich quasi neben den anderen US-Hauptsendern quasi die Bühne stehen haben und und auch Leute in der Mixed Zone und alles, was dazugehört, eben haben. Und das haben wir ja bisher vom Draft her nie gehabt. Das war ja einfach eine Geschichte, die hat nur im Studio stattgefunden.
Das war tatsächlich dann auch meine letzte Frage dazu. Kannst du sonst noch irgendwie, also sonst war es ja tatsächlich einfach nur, man saß im Studio und hat das so ein bisschen im Grunde über das amerikanische Bild so ein bisschen drüber gelabert. Kannst du schon irgendwie sagen, wie das sonst genau dieses Jahr aussieht?
Ja, also ihr habt ja mitbekommen, dass der Kutsche Social Media macht von der Footballerei. Das ist so die Vorstellung. Er hat ja aber auch selber schon im Podcast gesagt, dass er verschiedene Fans eingeladen hat. und mit denen dann in Deutschland noch über den Draft quatschen wird. Das soll während der Berichterstattung laufen. Und sag mal, da erzähle ich jetzt nichts, was ich von RTL weiß oder so, sondern einfach nur von meinen eigenen Kontakten. Ich weiß über einen, oder ich weiß über meinen zukünftigen Schwager, dass der Facility Manager des Gebäudes von RTL vor ein paar Wochen angewiesen wurde, in dem alten Formel-1-Studio Platz zu machen, wo man ja auch sitzen konnte, wo man zuschauen konnte während der Rennen, wer sich nochmal so an diese Schumacher-Zeit zurückerinnert, ne? So. Und der Hausmeister mehr oder weniger lief über den Flur mit den Worten: NFL, wer guckt sich das denn an? Das interessiert doch niemanden. Und ich sag mal, ich deute jetzt mal da was an, dass das vielleicht in so eine Richtung gehen könnte. Wie gesagt, da plaudere ich keine Interne aus. Das hat mir da niemand erzählt und ich habe auch überhaupt keinen Hinweis darauf bekommen, dass es in so eine Richtung geht. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es dass man sich so Zuschauernähe holt, indem man in Köln halt einfach an jedem verdammten Sonntag, wenn man so will, auch ein paar Zuschauer dabei hat, die einfach klatschen und mitfeiern und sich die Spiele auf der großen Leinwand angucken.
Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Okay, Philipp, das war es tatsächlich auch schon. Wir bedanken uns dafür, dass du heute im Podcast da warst, deine ganze Expertise dagelassen hast und jetzt so ein bisschen den Vorhang gelüftet hast und uns ins, ich weiß nicht, Maschinenwerk der deutschen Football-Medienszene hinein so einen kleinen Einblick gegeben hast. Jetzt darfst du auf jeden Fall einfach nochmal erzählen, wo man dich hören, wo man dich sehen, wie man dir folgen kann, auch, was auch immer du jetzt noch bewerben willst, bitte einmal, die Bühne gehört dir.
Ja, also, wie gesagt, folgt mir @draft_nerd, das ist mein Twitter-Account, auf dem ich im Prinzip alles, was ich zum Draft zu erzählen habe, auf jeden Fall kundtue. Dann bekommt ihr bei touchdown24.de meine Online-Inhalte und natürlich auch Print-Inhalte über das Magazin. Wenn wir aber gerade über den Draft reden, reden wir über aktuelle Sachen und da sind wir jetzt bei zum Beispiel Mock Draft, den ich dann noch am Draft Day selber veröffentlichen werde, wo ihr dann nochmal gucken könnt. Ja, und mein Podcast Football Quark mit der Rubrik Die Stars von Morgen, wo ich mit Lorenz Leinweber, auch College Scout tatsächlich, jede Woche über den Draft rede. Und wenn wir über College Football während der Saison reden, dann reden wir halt immer aus der Draft-Perspektive. Also wir gehen immer nur auf die Spielerbrille ein, sodass das vielleicht, sag ich mal, für die Zuhörerinnen und Zuhörer von eurem Podcast das Ganze nochmal abrunden könnte, was wir da so anzubieten haben.
Sehr, sehr gut. Natürlich auch alles in der Episodenbeschreibung verlinkt. Und damit, liebe Zuhörer, verabschieden wir uns für diese Folge von euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns in 2 Wochen wieder. Wenn ich jetzt richtig auf den Kalender geschaut habe, ist morgen der Draft. Also auch viel Spaß dabei und schaut euch ruhig die RTL-Übertragung mal an. Mal schauen, was die Jungs sich da gebastelt haben. Genau, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis in 2 Wochen. Ciao.